Georgie spürte, dass er beobachtet wurde, und seine dunklen Augen flackerten auf, stets auf der Hut. Er hatte mehr Zeit mit dem jungen General verbracht als jemals mit seinem Vater, aber alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Es fiel ihm schwer zu vertrauen, obwohl sein Respekt vor Zubodai keine Grenzen kannte. Der General der jungen Wölfe hatte ein Gespür für den Krieg, auch wenn er es leugnete. Zubodai glaubte vor allem an Speer, an Training, Taktik und Bogenschießen. Aber die Männer, die ihm folgten, sahen vor allem, dass er gewann, egal wie schlecht die Chancen standen. So wie andere Schwerter schmiedeten oder Sättel anfertigten, formte Zubodai Armeen. Und Georgi war sich des Privilegs bewusst, an seiner Seite zu lernen. Er fragte sich, ob es seinem Bruder Chagatai im Osten ebenso gut ergangen war. Es war leicht, in Tagträumen zu schwelgen, während er über die Hügel ritt und sich die Gesichter seiner Brüder und seines Vaters vorstellte, wenn sie sahen, wie er, Georgi, gewachsen und stark geworden war. »Was ist der wichtigste Gegenstand in deinen Rucksäcken?« sagte Zubodai plötzlich. Georgi hob seinen Blick für einen Moment in den düsteren Himmel. Zubodai genoss es, ihn zu testen. »Fleisch, General. Ohne Fleisch kann ich nicht kämpfen.« »Nicht dein Bogen?« sagte Zubodai. »Ohne Bogen? Was bist du dann noch?« »Nichts, General. Aber ohne Fleisch bin ich zu schwach, um den Bogen zu benutzen.« Zubodai grunzte, als er hörte, wie seine eigenen Worte aufgesagt wurden. »Wenn das Fleisch weg ist, wie lange kannst du dann noch von Blut leben? Oder von Milch?« 16 Tage höchstens, mit 3 Reittieren, die sich die Wunden teilen.« Georgi brauchte nicht nachzudenken. Seit er und Zubodai mit 10.000 Männern aus dem Schatten der Stadt des Qin-Kaisers geritten waren, hatte er die Antworten eingeübt. »Wie weit könntest du in so kurzer Zeit reisen?« fragte Zubodai. Georgi zuckte mit den Schultern. 800 Görm mit frischen Reittieren. Nochmal halb so weit, wenn ich im Sattel schlafe und esse.« Zubodai sah, dass der junge Mann sich kaum konzentrierte und seine Augen funkelten, als er seine Fragen blitzschnell in eine andere Richtung lenkte. »Was stimmt mit dem Grat da vorne nicht?« schnauzte er. Georgi hob erschrocken den Kopf. »Schnell! Die Männer erwarten eine Entscheidung von dir. Leben hängen von deinen Worten ab.« Georgi schluckte, aber mit Zubodai hatte er von einem Meister gelernt. »Die Sonne steht hinter uns, also werden wir weithin sichtbar sein, wenn wir den Kamm erreichen.« Zubodai nickte und Georgi fuhr fort. »Der Boden ist staubig. Wenn wir den höchsten Punkt des Bergrückens schnell überqueren, werden wir eine Staubwolke aufwerfen.« »Das ist gut, Georgi«, sagte Zubodai. Während er sprach, trieb er sein Pferd voran und ritt hart auf den vor ihm liegenden Kamm zu. Wie Georgi vorausgesagt hatte, entstand hinter den 100 Reitern eine rötliche Wolke, die über ihren Köpfen schwebte. Irgendjemand würde sie bestimmt sehen und ihre Position melden. Zubodai hielt nicht inne, als er den Grat erreichte. Er trieb seine Stute über die Kante, wobei die Hinterläufe über lose Steine rutschten. Georgi tat es ihm gleich und atmete Staub ein, so dass er in seine Hand husten musste. Zubodai war 50 Schritte hinter dem Kamm zum Stehen gekommen, wo das Gelände zum Tal hin abfiel. Ohne einen Befehl bildeten seine Männer eine breite Doppelreihe um ihn herum, wie ein auf dem Boden gespannter Bogen. Sie waren schon lange mit dem hitzköpfigen General vertraut, der sie anführte. Zubodai starrte mit gerunzelter Stirn in die Ferne. Die Hügel umgaben eine flache Ebene, die von einem Fluss durchquert wurde, der vom Frühlingsregen angeschwollen war. An seinen Ufern trabte eine langsame Kolonne, ihre Fahnen und Banner weithin sichtbar. Unter anderen Umständen wäre das ein atemberaubender Anblick gewesen, und selbst während sich sein Magen zusammenzog, spürte Georgi einen Anflug von Bewunderung. 10, vielleicht 11.000 russische Ritter ritten Seite an Seite, die Bannerfarben Gold und Rot wehten über ihren Köpfen. Fast ebenso viele folgten in einem Geleitzug aus Karren und Reittieren, Frauen, Jungen und Dienern. Die Sonne brach in diesem Moment durch die dunklen Wolken und erhellte das Tal in ihrem Licht. Die Ritter erstrahlten. Ihre Pferde waren wuchtige, zottelige Tiere, beinahe doppelt so schwer wie die mongolischen. Auch die Männer, die auf ihnen ritten, waren in Georgis Augen eine merkwürdige Sorte. Sie saßen, als wären sie aus Stein. Stabil und schwer, von den Wangen bis zu den Knien in Metall gehüllt. Nur ihre blauen Augen und ihre Hände waren ungeschützt. Die gepanzerten Ritter waren für den Kampf gerüstet und trugen lange Speere, die wie Lanzen aussahen, aber mit Stahlspitzen versehen waren. Sie ritten mit aufrecht stehenden Waffen, deren Ende in Lederkappen hinter den Steigbügeln steckten. Georgi konnte Äxte und Schwerter sehen, die von den Hüftgürteln herabhingen, und jeder Mann ritt mit einem blattförmigen Schild, das an seinem Sattel befestigt war. Die Wimpel wehten über ihren Köpfen und sahen in den Bändern aus Gold und Schatten beeindruckend aus.
»Sie müssen uns sehen«,
murmelte Georgie und blickte auf die Staubwolke über seinem Kopf. Der General hörte ihn und drehte sich im Sattel um.
»Sie sind keine Männer der Ebene, Georgie. Sie sind halb blind auf solch einer Entfernung. Hast du Angst? Sie sind groß, diese Ritter. Ich hätte Angst.«
Einen Moment lang blickte Georgie finster drein. Bei seinem Vater wäre das nur Spott gewesen. Doch Tsubodai sprach mit einem Leuchten in den Augen. Der General war erst in seinen 20ern, zu jung eigentlich, um so viele Männer zu befehligen. Tsubodai hatte trotzdem keine Angst. Georgie wusste, dass der General sich weder um die massiven Schlachtrösser noch um die Männer, die sie ritten, Sorgen machte. Er vertraute auf die Schnelligkeit und die Pfeile seiner jungen Wölfe. Die Jagun bestand aus 10 Arbans, die jeweils von einem Offizier befehligt wurden. Auf Tsubodais Befehl hin trugen nur diese 10 Männer schwere Rüstungen. Der Rest trug Ledertuniken unter gepolsterten Delen. Georgie wusste, dass Genghis den schweren Angriff dem leichten vorzog. Aber Tsubodais Männer schienen zu überleben. Sie konnten schneller zuschlagen und galoppieren als die schwerfälligen russischen Krieger, und in ihren Reihen gab es keine Furcht. Wie Tsubodai blickten sie begierig den Hang hinunter auf die Kolonne und warteten darauf, entdeckt zu werden.
»Du weißt, dass dein Vater einen Reiter geschickt hat, um mich nach Hause zu holen?« fragte Tsubodai.
Georgie nickte.
»Alle Männer wissen es. Ich hatte gehofft, noch weiter nach Norden zu kommen, aber ich bin der Gefolgsmann deines Vaters. Er spricht und ich gehorche. Verstehst du das?«
Georgie starrte den jungen General an und vergaß für einen Moment die Ritter, die da unten durchs Tal ritten.
»Natürlich«,
sagte er und ließ seinem Gesicht nichts anmerken. Tsubodai warf ihm einen amüsierten Blick zu.
»Ich hoffe, du tust es, Georgie. Er ist ein Mann, dem man folgen sollte, dein Vater.«